Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde unseres Auditoriums zum heutigen geistigen Abend in der Fastenzeit, dem ersten, darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Unser Thema lautet, wenn Gott in uns aufersteht. Dieses Thema tragen wir schon sehr lange mit uns herum, wir beide. Wir sind Referenten auch in Glaubensseminaren gewesen, schon zusammen, schon vor 10 Jahren. Und haben uns hier im Ruhrgebiet getroffen und wir sind eine Studiengruppe, die sich im Stiebler regelmäßig trifft und wagen nun einen Schritt auch in die Öffentlichkeit, immer mehr in die Öffentlichkeit. Wir werden auch Interessentinnen und Interessenten sammeln. Sie können sich in der Liste dann eintragen, wenn Sie weiter informiert werden wollen, eingeladen werden wollen zu Veranstaltungen. Möchten wir gerne unsere Ergebnisse unseres Studiums, das wir heute Abend nur in kleinen Ausschnitten präsentieren können, in einer Broschüre zusammenfassen und Ihnen dann auch bei Gelegenheit übergeben. Besonders begrüßen darf ich Frau Diplom-Theologin Elisabeth Rolf. Sie stammt aus Vechter, ist seit 1983 verheiratet, wurde von 3 Kindern. Ihr Sohn, Diplom-Theologin, hat ihr Sohn, Johannes ist auch unter uns. Er ist Wissenschaftlerassistent bei Professor Dr. Joachim Wiemeyer, der im November zu uns kommen wird, Professor Wiemeyer, und über die soziale Verantwortung der Kirche heute sprechen. Unser Thema heute wird Sie auch nach Petersburg führen, die berühmte Pinakothek. Dort ist das berühmte Bild von Rembrandt im Original zu sehen. Wir werden auch einige Zeugnisse mit Ihnen präsentieren von wichtigen Persönlichkeiten und damit auch dann unseren geistlichen Abend heute abrunden. Ich denke, dass Sie viel geistliche Erfahrung auch sammeln dürfen, an unserer eigenen teilnehmen dürfen und selber auch weiter solche Erfahrungen machen sollen. Denn diese Erfahrung ist so wichtig für unsere Kirche heute. Die Auferstehung ist die erstaunlichste und stärkste Wirklichkeit in dieser Welt. In der Taufe und im Glauben haben wir Anteil an dieser Wirklichkeit. Die Auferstehung ist das ewige Leben, eben das Leben in Fülle, von dem Jesus spricht. Die Auferstehung ist die größte Barmherzigkeit Gottes. Wir sind im Jahr der Barmherzigkeit, die große Wandlung und Vollendung. Wir können immer an jedem Tag den Optimismus der Auferstehung persönlich leben. Das Geschenk der Barmherzigkeit ist die Tür zur Auferstehung. Und nur durch diese Türe können wir zur Auferstehung Jesu gelangen. Hans Paul II. Hat einen bedeutenden Satz geprägt: Das absolut Böse scheitert immer neu an der Kraft der Vergebung. Indem wir Barmherzigkeit erfahren und Barmherzigkeit erweisen, können wir dem Bösen gegenüber eine unüberwindbare Grenze ziehen. Wer so glaubt, der lebt anders. Er schreitet ständig vom Tod zum Leben.
Drei Schritte wollen wir heute Abend miteinander gehen. Der erste ist eine Anamnese. Kirche und Gesellschaft in der Krise. Wir sprechen vom Gottesverlust und von falschen Begriffen von Gott, die in Vaterlosigkeit und Einsamkeit führen. Im zweiten Schritt wollen wir einen Beitrag leisten, unseren Beitrag zum Jahr der Barmherzigkeit. Dieser Abend, dieser geistliche Abend, wenn Gott in uns aufersteht, wir laden ein zu einer Begegnung mit dem Vater, um dadurch neu zu werden. Denn das ist die Chance, die wir im Jahr der Barmherzigkeit bekommen, was eine große geistliche Etappe darstellt nach der Jahrtausendwende, eingeleitet von unserem Papst Franziskus. Der dritte Schritt ist, dass Sie heute Anregungen mit nach Hause nehmen für die Gestaltung Ihres eigenen Lebens. Unsere Einladung: aus der Barmherzigkeit leben. Und wir wollen einmal zeigen, welche Entscheidungen dafür gut sind. Beginnen wir mit der Anamnese. Fragen wir nach unserer geistlichen Situation heute, wie sie sich in der Kirche zeigt und wie sie sich dadurch auch in der Gesellschaft zeigt. Das am meisten vernachlässigte Thema unserer Kirche ist: wer ist eigentlich Gott? Wir fragen viel, wie Gott ist. Ja? Und wenn wir das tun, dann wollen wir meistens gerne wissen, wofür er gut ist. Ja? Was kann der so? Was macht der so für uns? Aber wer er ist, ist eine ganz andere Frage. Wenn jemand vor Ihnen steht, Ihnen begegnet und Sie sich fragen, wer ist diese Person, dann bringen Sie ihr Achtung entgegen und lassen Sie gelten, erst einmal so, wie sie ist. Und deshalb rät Jesus, dass wir beten: geheiligt werde dein Name. Es ist die wichtigste Bitte als Heilmittel gegen den Kult des Ego, denn der Kult des Ego führt in diese Einsamkeit. Denn der Mensch ist ein Beziehungswesen und er braucht Glauben, Vertrauen. Darum durfte sich das Evangelium auch nie anpassen. Ja, es ist immer anstößig gewesen. Es passt sich nicht an. Und das ist auch gut so, denn wir sollen ja durch das Evangelium verwandelt werden. Unser Zugang zum Thema Auferstehung, wie Gott in uns aufersteht durch eine Begegnung mit dem lebendigen Vater, ist das Gleichnis vom barmherzigen Vater aus dem Lukas-Evangelium. Lukas wird der Evangelist der Barmherzigkeit genannt. Dante Alighieri nennt ihn den Übermittler der Sanftmütigkeit Christi. Und als zweites nehmen wir dazu das Bild von Rembrandt von der Rückkehr des verlorenen Sohnes und die Deutung dieses Bildes durch den katholischen Priester Henry Nouwen.
Es werden uns einige Weggefährtinnen und Weggefährten heute Abend begegnen, die wir Ihnen auch kurz präsentieren möchten. Rembrandt, dieser so bedeutende Maler der Barockzeit, bedeutendste Niederlands, der aber auch sonst vielleicht in unserem Gedächtnis noch hängen geblieben ist. Wir werden einige Bilder von ihm zeigen, denn der im folgenden Jahrhundert bekannteste geistliche Schriftsteller, Henry Nouwen, dann Dietrich Bonhoeffer, ein herausragender evangelischer Theologe, der auch der Katholik in der evangelischen Kirche genannt wird, der ein kraftvolles Zeugnis gegeben hat auch für Christus in einer schwierigen Zeit und schließlich vor allem auch Papst Benedikt XVI. Jesus selbst ist aber unser wichtigster Weggefährte. Er gibt uns die wahren, eigentlichen Antworten. Vor allem offenbart er uns die Natur Gottes und zeigt uns das Antlitz des barmherzigen Vaters. Niemand kann es tiefer in die Gestalt des Vaters einführen als er. Er vermittelt uns das eigentliche und richtige Bild von Gott. Alle anderen Bilder sind mangelhaft, meist falsch. Und er erkennt den Menschen, kennt den Menschen, weiß über den Menschen. Und er allein stillt die wahren Bedürfnisse, da er uns kennt.
Und Dietrich Bonhoeffer sagt, Jesus offenbart uns nicht nur die Natur Gottes, sondern auch die tiefste Bestimmung des Menschen. Unsere Bestimmung ist es, am Sein Jesu teilzuhaben. Wenn wir zu Jesus gehören, das bedeutet für uns neues Leben. So wie Jesus ganz und gar Mensch für andere war, sollen wir ihn darstellen. Und er sagt, wir als Gemeinde, das ist ganz wichtig. Ja, ein Einzelner alleine kann Gott überhaupt nicht darstellen und kann Jesus nicht gegenwärtigen, denn das geschieht im Miteinander, in der Gemeinde. Wir sollen ihn vergegenwärtigen. Und Bonhoeffer weist von Anfang an darauf hin, dass die Barmherzigkeit die größte Eigenschaft ist, denn nicht die unendlichen, unerreichbaren Aufgaben, sagt er, machen das Leben des Christen aus, sondern der jeweils gegebene, erreichbare Nächste, Gott in Menschengestalt. Bonhoeffer hat in einer sehr schwierigen Zeit gelebt, in der er auch gesehen hat und miterleben musste, dass Theologenkollegen sich haben beugen lassen von der Ideologie. Und er hat darunter sehr gelitten. Er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, Gott kann tatsächlich in uns sterben, wenn er in den Gemeinden nicht mehr geliebt wird. Und er ist sehr hart ins Gericht gegangen, auch gerade mit uns Theologen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wie sehr mich das betroffen gemacht hat. Er hat gesagt, kann Gott in uns sterben? Jeder von uns versucht, mit Jesus fertig zu werden. Gelingt uns das nicht, dann töten wir ihn. Ja, Jesus stirbt tatsächlich, das wissen wir. Aber er wird auch wieder auferweckt. Er ist das Evangelium von der Barmherzigkeit, das Evangelium von der Auferstehung. Und deshalb wollen wir auch heute eines dieser Gleichnisse, in denen er die Barmherzigkeit Gottes darstellt, betrachten. Und um uns zu sammeln, beginnen wir mit Musik. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit zu hören. Carl Jenkins, Only Heavenly Music ist der Titel. Das ist ein Lied aus dem Album Stella Natalis, also eigentlich noch aus dem Weihnachtsalbum, aber in diesem Lied wird der Wunsch geäußert, dass wir nur himmlische Schönheit erfahren, der himmlischen Schönheit begegnen, und das werden wir geschenkt bekommen heute Abend. Setzen wir uns auch hin. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für dieses Bild. Rembrandt ging durch viele Schicksalsschläge und Tode. Von seinen 4 Kindern blieb ihm nur sein Sohn Titus und seine Tochter. Das Bild, das er von Titus malte, ist vielleicht sein schönstes Werk. Seine verschwenderische Lebensführung brachte ihm trotz guter Einkünfte die Zahlungsunfähigkeit und viele aufreibende Prozesse. Am Ende seines Lebens, nach dem Tod auch des Sohnes Titus, müssen Leid und Schmerz des Vaters grenzenlos gewesen sein. Rembrandt war einsam, verbittert und zuletzt fast ganz erblindet. Trotzdem fand er in den letzten Lebensjahren ein wenig Frieden. Die vielen Schicksalsschläge hatten auch eine läuternde Wirkung. Er malte seine letzten Bilder mit zunehmender Wärme und Innerlichkeit. Lassen wir uns von diesem Bild begleiten, wenn wir das Evangelium hören. Ich lese es vor. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um? Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Dienern: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen Diener und fragte, was das bedeuten solle. Der Diener antwortete: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern kann. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern. Denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.
Die Methode, dieses Bild zu betrachten, das wohl berühmteste Bild, das so zu diesem Gleichnis passt, ist, es war ein Genie im Erzählen. Und es ist das, die Mitte auch des Lukas-Evangeliums, diese Erzählung über die Barmherzigkeit des Vaters. Ihr entnehmen die Methode, die wir jetzt anwenden, um diese vor allem drei Gestalten näher zu beleuchten und uns in ihnen wiederzufinden, vor allem Henry Naumann. Auch er hat das Bild zufällig entdeckt bei Freunden. Es hat ihn nicht mehr losgelassen. Er reist bis nach St. Petersburg, um dort in der berühmten Gemäldesammlung tagelang das Bild zu betrachten, auf sich wirken zu lassen. Und er kam verwandelt wieder zurück von diesem Bild. Seine Professur als Professor aufgegeben, seine Tätigkeit als Schriftsteller noch wenig geschrieben und wurde selbst Vater einer neuen Familie. Vater in einer Arche, Vater einer Gemeinschaft von Behinderten. Und so ist dieser Schriftsteller selbst ein ganz ein starkes Zeugnis, die Vaterschaft wieder neu zu entdecken, die in seinem ganz berühmten Buch, das auch hinten aufliegt, das Sie mitnehmen können, solange der Vorrat reicht. Nimm sein Bild in dein Herz. Betrachten wir zuerst den jüngeren und heimgekehrten Sohn. Einmal entdecken wir, dass der Weggang, das Nachhausekommen des jüngeren Sohnes, ein Weggehen von zu Hause einschließt. Der Sohn war eben tot und jetzt lebt er wieder, sagt der Vater. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Die unermessliche Freude des Vaters verbirgt aber auch das unermessliche Leid, das vorausgegangen war. Das Finden setzt das Verlieren voraus. Diesen roten Umhang des Vaters erkennt man seine Würde. Der Sohn hingegen trägt Lumpen. Sein ganzes Elend kommt dadurch zum Ausdruck. Aber in den Armen des Vaters zu ruhen, das ist schön. Er drückt sein Haupt direkt in den Schoß des Vaters. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit klingt hier an. Schoß Gottes. Vater, gib mir das Erbteil zurück, das mir zusteht. Wie verletzend war das für den Vater? Damit deutet er an, dass er nicht mehr warten kann, bis der Vater tot ist. Und das Weggehen ist ein Genießen um jeden Preis. Ja, noch mehr. Heimat und Haus verlassen bedeutet, es war ihm nichts mehr heilig. Die Respektlosigkeit. Meint dies. Er zog in ein fernes Land, brach mit den Traditionen, mit der Familie, die ihn eigentlich groß gemacht hat. Aber das Auflegen der Hände des Vaters ist ein immerwährender Segen, macht alles wieder gut. Und dieser Augenblick birgt alle Erdenzeit in sich. Dieses Empfangen des Vaters geschieht immer neu, wie auch das von ihm Weggehen. Es ist der Ausdruck in dieser Begegnung einer wichtigen Wirklichkeit. Die menschlichen Leben nie mehr vergehen wird. Immer neu erleben wir sie. Und wir sind oft auch in dieser Gefahr des verlorenen Sohnes, mehr oder weniger. Und diesem Vater ist die göttliche Liebe dargestellt. Im Erbarmen vollendet sie sich und indem der Vater Tod in Leben wandelt. Wir können es auch fast auf die heutige Kirche übertragen. Viele Menschen gehen weg. Und viele brauchen diese Hand des Vaters, das Warten des Vaters. Die bergende Liebe des Vaters, die wieder alles gut macht. Nicht die Einsicht hat den Sohn, den verlorenen Sohn zurückgeführt, sondern der Hunger. Die Knechte bekamen jeden Tag mehr als genug zu arbeiten. Herr, mach mich zum Tagelöhner. Das war seine Bitte, seine Absicht, um nicht vor Hunger in der Fremde sterben zu müssen. Diese Verärgerung offenbart auch dieses innere Verlorensein dieses Sohnes. Groll und Neid machen unfrei, gefangen. Negatives Denken verurteilt den Sohn, sein Reden. Wie viele Formen der Verlorenheit gibt es? Vor allem Verbitterung bindet ganz negativ, raubt die Freude, führt aber zu Selbstmitleid, zu Selbstgerechtigkeit, seinem Leben voller Klagen. Alles ist in diesem verlorenen Sohn zu finden, unausgesprochen. Seine Verlorenheit ist wirklich groß, aber noch größer dieses Nachhausefinden. Ein wichtiges Gesetz des Guten ist es, Rivalitäten aufzugeben, Vertrauen und Dankbarkeit immer neu siegen zu lassen. So erkennen wir in diesem Sohn auch den Sohn Gottes. Jesu eigener Weg. Er hat sich für uns Menschen in die äußerste Finsternis begeben. Und auch ihn hat der Vater gerettet. Er hat sich für uns schuldig gemacht, uns die tiefste Liebe des Vaters zu zeigen, die jeden rettet, immer neu. Auch unsere Kirche jeder Form von Depression rettet und sie auch wieder neu machen wird. Aber betrachten wir nun auch den älteren Sohn.
Hat der ältere Sohn nicht recht mit seinen Vorwürfen? Stimmt es nicht, was er sagt, worüber er klagt? Ist es nicht ungerecht, wie der Vater sich verhält? Er war doch immer gehorsam. Er ist nie ausgeschert vom rechten Weg. Pflichtbewusst war er. Darauf konnte er stolz sein. Das Lob konnte ihm sicher sein. Hat er nicht recht? Ist der Vater nicht geradezu verschwenderisch, wenn er ohne ein Wort zu sagen, ohne ein Wort der Klage, ohne ein Wort des Vorwurfs, den Jüngeren einfach so annimmt? Muss nicht einer sich mal hinstellen und das alles sagen, was der da gemacht hat? In der Fremde, in der Ferne, sein Geld verschleudert, mit Dirnen durchgebracht. Der ganze Groll, der ganze Zorn des älteren Sohnes bricht aus ihm heraus in dieser Klage. Alles, was er in seinem Herzen bewegt haben mag, in diesen Jahren, wo er auf dem Hof gearbeitet hat, manches Mal mag er an den Jüngeren gedacht haben und sich gefragt haben, wo der wohl gerade ist und was der wohl gerade macht und wieso er nicht an seinem Platz steht und seine Pflicht tut. Und seine Fantasie mag mit ihm durchgegangen sein bei der Vorstellung, was der da wohl gerade macht. Denn dass er sein Geld mit Dirnen durchgebracht hat, davon erzählt Jesus nichts. Das ist ganz und gar die Fantasie des älteren Bruders. Hat er nicht recht? Geschieht hier Gerechtigkeit? Muss man das nicht fordern, dass Gerechtigkeit geschieht? Ja, das stimmt. Ohne Gerechtigkeit geht es nicht. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, wie stehen sie zusammen? Ist der, der Barmherzigkeit übt, der, der sagt, ach komm, das war doch alles gar nicht so schlimm. Lass gut sein. Ist das Barmherzigkeit? Oder ist das nicht einfach Schwäche? Wer barmherzig sein möchte, muss frei sein. Ja, Gerechtigkeit können wir einfordern, wenn uns Unrecht geschieht, dann ist die Menschengemeinschaft dazu verpflichtet, uns beizustehen, dass uns wieder Recht geschieht, uns zu Recht zu verhelfen. Aber Barmherzigkeit kann ich nicht einfordern. Barmherzigkeit wird geschenkt. Und um barmherzig sein zu können, muss man frei sein. Man muss vergeben haben. Der, der sagt, Barmherzigkeit will ich nicht. Ich will mein Recht. Der spricht und handelt aus seinen Wunden, aus der Erfahrung der Ungerechtigkeit. Und er hat Recht, wenn er so spricht. Der Vater macht dem älteren Sohn auch keine Vorwürfe. Aber er zeigt ihm etwas, er zeigt ihm einen Weg. Und er zeigt ihm eben auch ein Geheimnis. Er sagt ihm, alles was mein ist, ist doch auch dein. Und erinnern wir uns, der Vater hat das Vermögen aufgeteilt. Dem älteren Sohn ist kein Unrecht geschehen. Der Jüngere hat seinen Anteil bekommen, mit dem er weggegangen ist. Dem Älteren sind die 2/3, die ihm zustanden, geblieben. Niemand hat diesen Anteil angerührt. ist nicht alles, was mein ist, auch dein, sagt der Vater. Und darin ist diese Sanftheit auch, diese Großherzigkeit. Natürlich, alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Aber dann sagt er, müssen wir uns denn nicht freuen, denn dieser, dein Bruder, der war doch tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das sagt der Vater zweimal in dieser Geschichte. Er wiederholt es dem Älteren gegenüber. Es geht also um alles, vom Tod zum Leben. Der Ältere, so wie wir ihn da sehen auf dem Bild, wie er da steht, im Dunkeln so ein bisschen, die Hände verschränkt, verschlossen, scheint seine Sohnschaft genauso wenig zu leben wie der Jüngere. Wenn sie beim Jüngeren in der egoistischen Genusssucht verschwunden ist, dann ist sie beim Älteren im Pflichtbewusstsein und Gehorsam verschwunden. Diese Freiheit und diese Kenntnis der eigenen Würde. Muss nicht auch der Ältere in die Würde des Sohnes wieder hin zurückgeführt werden? Und fragt Jesus uns nicht im offenen Schluss der Geschichte, was würden Sie, was würden wir denn tun, wenn wir der ältere Sohn sind? Diese beiden können sich so nicht einig werden, der Jüngere und der Ältere. Sie stehen einander gegenüber. Frieden und Versöhnung können sie nur finden in dem, was der Vater tut. Barmherzigkeit geht vom Vater aus. Er ist die Mitte auf diesem Bild. Und Henry Nouwen, der von seinem Weg mit diesem Bild berichtet, sagt, unser geistlicher Weg kommt nicht zur Vollendung, bevor wir nicht bereit sind, wie der Vater zu werden. Die infantilen Wünsche und Bedürfnisse zurückzulassen. Und Henry Nouwen stellt die Frage, ob wir nicht heute in einer Gesellschaft leben, die das Erwachsenwerden geradezu verhindert. Da ist er auch ganz streng mit der Kirche, dass er sagt, fragt, fördert die Kirche nicht auch in ihrer besonderen Art, in ihrem besonderen Verständnis von Gehorsam, dass wir nicht erwachsen werden? Und unsere Konsumgesellschaft, die uns den ganzen Tag erzählt, was wir doch alles für Bedürfnisse haben und wie wichtig es ist, sie zu befriedigen, will sie doch auch nicht, dass wir erwachsen werden. Dass wir unsere Freiheit gegenüber unseren Bedürfnissen erkennen. Wie der Vater werden. Barmherzig wie der Vater. Das ist die Option. Wie schenkt der Vater uns diese Barmherzigkeit? Wie schenkt er uns das neue Leben? Er schenkt es uns in Jesus. Jesus verkündigt die Barmherzigkeit des Vaters. Er erträgt unsere Rebellion bis zum Kreuz. Er verkündigt sie also nicht einfach in Worten, sondern durch sein Leben. Er stirbt aus barmherziger Liebe. Und die barmherzige Liebe weckt ihn auf. Nehmen Sie das heute Abend mit nach Hause. Barmherzigkeit ist Auferstehungsmacht. Barmherzigkeit ist Auferstehungsmacht. Was hat Jesus auferweckt? War das einfach so, dass Gott ja allmächtig ist und Herr über das Leben? Okay, wenn er tot war, dann macht, kann er wieder lebendig werden. Macht doch nichts, krieg ich doch hin. Ist das so eine Art Energie, die Gott hat? So eine große, starke Kraft, dass er Jesus einfach wieder lebendig machen kann? Wenn wir bei dieser materialistischen Sicht stehen bleiben, dann verstehen wir überhaupt nicht die Auferweckung. Wir verstehen auch Gott nicht. Wir verstehen nicht, was da geschieht. Die barmherzige Liebe lässt Gott Mensch werden in Jesus. Die barmherzige Liebe erträgt es bis zum Kreuz, dass wir voller Rebellion sind und voller Selbstgerechtigkeit. Und die barmherzige Liebe ist es auch, die ihn aus dem Tod wieder aufweckt. Barmherzigkeit ist Auferstehungsmacht. Und Jesus lädt uns tatsächlich ein, dasselbe zu tun. Wir sollen barmherzig werden wie der Vater. Machen Sie sich das bewusst, was Sie für eine Würde haben. Wenn Sie vergeben, schenken Sie neues Leben. Und das ganz konkret. Jeder von uns hat einen Menschen im Sinn oder vielleicht auch mehrere, denen er vergeben muss, die ihn verletzt haben. Und wir wissen, was das für Kämpfe sind, Schuldvorwürfe loszulassen. Aber die Chance ist eben, vom Tod zum Leben zu schreiten. Und zwar für beide Seiten, für den, dem vergeben wird und für den, der verzeiht. Darum brauchen wir dieses Jahr der Barmherzigkeit.
Papst Franziskus hat dieses Jahr Barmherzigkeit nicht einfach so am Schreibtisch sich ausgedacht, sondern es ist sein eigenes Leben. Erst vor wenigen Tagen am Sonntag war es, habe ich darüber gelesen, wie ein Schriftsteller diese persönlichen Erlebnisse und Jahre von Papst Franziskus in einem Buch veröffentlicht hat. Papst Franziskus war ab 1988, er war 52 Jahre alt, Provinzial in Cordoba bei den Jesuiten und hatte eine 2 Jahre dauernde tiefe Krise zu durchstehen. Er beschränkte sich nur auf Gottesdienstfeiern, auf Beichte hören, auf Meditation, auf Gebet, vor allem viel Anbetung. Und er hat dabei neu die Barmherzigkeit Gottes erfahren dürfen, so sagt er selbst, erfahren dürfen an sich selbst. Und wie sich diese anderen Menschen mitteilt, das Leben oft so hart bestraft hat, wie auch ihn. Er musste seine Verletzungen aus der Kindheit bearbeiten. Und ein Schlüsselerlebnis dabei war eine befreundete Ärztin, die ihm eine Medaille vom Wallfahrtsort in Mexiko, Guadalupe, mitbrachte. Und daraufhin konnte er vergeben, Frieden finden und die Lebenskraft kehrt wieder zurück. Er konnte seinen Dienst ans Provinzial wieder in voller Kraft aufnehmen und fortsetzen. Zeugen der Barmherzigkeit werden, wie Papst Franziskus es persönlich geworden ist, ist unser aller Auftrag. Noch ein weiteres Zeugnis möchten wir von Papst Benedikt Ihnen vorlegen. Papst Benedikt hat 1970 ein sehr starkes Zeugnis geschrieben. Er hat die verlorene Würde der Kirche gesehen, schon damals, wie sie ihre Mitte verloren hat und sich schwer tut, zurückzufinden. Er sagt, die Kirche wird viel verlieren. Sie wird es sehr schwer haben in der Zukunft. Sie wird sehr klein werden. Aus der Krise von heute wird auch dieses Mal eine Kirche von morgen hervorgehen, die viel verloren hat. Sie wird sich sehr viel stärker gegenüber als bisher als Freiwilligkeitsgemeinschaft darstellen, die nur durch Entscheidung zugänglich wird. Es wird in Glaube und Gebet wieder die eigentliche Mitte erkennen. Es wird eine verinnerlichte Kirche sein. Sie wird es mühsam haben. Denn die Menschen einer ganz und gar geplanten Welt werden unsagbar einsam sein. Sie werden, wenn ihnen Gott ganz entschwunden ist, ihre volle schreckliche Armut erfahren. Und sie werden dann als kleine Gemeinschaft der Glaubenden etwas ganz Neues entdecken. Die Kirche wird von neuem erblühen und den Menschen als Heimat sichtbar werden, die ihnen Leben und Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Nun sind wir fast am Schluss angelangt. Aber noch ein gut wichtiges Zeugnis möchte ich hinzufügen von Professor Tomislav Ivančić, bei dem wir auch viel gelernt haben, wo wir in die Schule gegangen sind, der in jungen Jahren die Diagnose bekam, in München 1969, Bauchspeicheldrüse, Krebs in dem letzten Stadium, habe nur noch 2 Monate zu leben, Medizin könne ihm nicht mehr helfen. ging nach Rom, dann zurück nach Zagreb, um dort zu sterben. Es war für ihn schwer, den Tod anzunehmen. Wie kann Gott einen jungen Theologen berufen, ihm diese Talente und Begabung schenken, ausbilden und dann sterben lassen? Bis er auf den Satz im Markus-Evangelium stieß, wer sein Leben verliert, wird es retten, das Leben rettet, wird es verlieren. Und er begann, den Tod anzunehmen. Doch dann kehrte das Leben zurück in sein Leben. Wurde vollständig gesund und hatte Kraft ohne Ende. Er selber sagt, immer wenn ich die Spur Jesus verloren habe, wurde ich krank, fand ich sie wieder, wurde ich gesund. Diese Meditation heute Abend will uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel unser Gebet zu erneuern. Denn jenes Gebet ist gut, das uns verändert. Den Glauben zu erneuern. Denn der Glaube verwandelt alles. Er ist die größte Kraft. Beginnt immer bei mir. Ich muss mich zuerst wandeln. Gott beginnt bei mir. Das Leben neu, vor allem in der Liebe Gottes festmachen. Im Vater. Im Vater, der Mann und Frau zugleich ist, Vater und Mutter in seiner Liebe. Wie vieles ist heute in der Welt chaotisch. Doch Gott ist der ganz Einende, das reine Gute, das absolute Wahre und Schöne. Die Auferstehung leben heißt Maria als geistliche Lehrerin erwählen. Für Papst Franziskus war das die Gottesmutter von Guadeloupe, der in diesen Tagen wieder neu begegnet ist. Es sind auch die Werke der Barmherzigkeit, die leiblichen und die geistlichen. Wir kennen sie. Werden dieser Tage besonders mit den Ersten konfrontiert, hungrige speisen, Durstigen das zu trinken geben, Nackte bekleiden, Fremde aufnehmen. Aber nicht weniger wichtig sind die geistlichen Werke. Guter Rat ist teuer, Wissen rettet, Sünde vernichtet. Trost ist Liebe. Geteiltes Leid, halbes Leid. Vergebung macht alles neu. Und das Gebet ist die Verbindung mit dem Schöpfer. Hilft, dass er uns auferweckt, auferweckt von Gottes Liebe. Jesus Christus ist das wahre Antlitz des Vaters. Er hat uns den Vater gezeigt. Niemand ist denn mit dem Vater so eins wie er. Ich und der Vater sind eins, sagt er, von sich. Das einzige Gebet, das er uns gelehrt hat, ist das Vaterunser. Tiefste Vertrautheit. mit diesem Vater, wie ein Kind mit der zärtlichen Mutter. So sollen wir beten, sollen wir Gott lieben, so sollen wir Gott auch anbeten. So sollen wir Gott sehen und uns immer neu im Gebet, guten Werken, ihm begegnen. Papst Franziskus schreibt in seiner Bulle zur Eröffnung des Barmherzigkeitsjahres: Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Dies ist das grundlegende Gesetz, das im Herzen eines jeden von uns schon eingeschrieben ist. Dieses Bild bestimmt uns und es rettet uns immer neu. Der Weg, der Gott und Menschen eint. Trotz unserer Schuld, trotz allem, siegt immer neu die Liebe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, danke für Ihre Geduld, danke dir, liebe Elisabeth. Und vor allem möchte ich Sie einladen wieder für das nächste Auditorium, das Dr. Martin Patzek gestalten möchte, mit Thomas Fischer und noch weiteren Kirchenmusikern. Wird sehr schön werden. Es ist am 15.03. Aber zuvor noch lade ich Sie ein, am 1.03., am 1. März in die Klosterkirche Stiepel zu kommen. Dort wird Professor Söding uns das soeben aufgehängte Fastentuch, das berühmte Mandylion, die Urikone, auch sehr profund erklären. Und auch das wird eine sehr gewinnende Meditation sein in der Fastenzeit. Danke und einen schönen Abend.